Sind wir online? Muss ich noch was drücken? 1, 2, 1, 2. Ja, das funktioniert. Dankeschön, wenn du nochmal ganz zurückgehst mit der Pause. Ja, ich grüße euch alle im wunderbaren Namen Jesu. Ich freue mich, dass ich hier sein darf. Danke für die Einladung. Wenn es auch so ist, dass nicht alle gerne in der ersten Reihe sitzen, impliziert es aber nicht, dass man ganz hinten sitzen muss. So, ihr seid ziemlich weit verstreut und wenn ihr mögt, dürft ihr auch gerne eine oder zwei Reihen nach vorne. Komm, wenn ihr das mögt. Aber ihr dürft auch gerne dort. Gut, kannst du nochmal auf Start gehen, auf die erste Folie. Alles klar. Das ist halt mit der Technik. Kann ich was machen? Nee. Gut, jetzt sind wir zumindest mal auf der ersten Folie. Ich möchte mit euch ein paar, da hat ja jeder so unterschiedliche Meinungen, ja, unterschiedliche Auffassung, was könnte denn Liebe bedeuten? Und wenn ich heute Morgen durch die Reihen gehe und würde fragen, was verstehst du unter Liebe, wird man wahrscheinlich auch ganz viele verschiedene Antworten kriegen. Aber ich bin ja froh, dass uns auch das Wort Gottes etwas sagt. Ich lese einen ganz bekannten Text. Den nimmt man auch ab und zu, wenn man eine Hochzeitspredigt machen darf, ist das auch ein super Text. Aber ich möchte jetzt alle bitte, die den Text schon oft gelesen haben, dass ich nicht einfach abschalte. Ja, kenne ich, weiß ich, habe ich schon 100 Mal eine Predigt drüber gehört, sondern möchte euch ein bisschen herausfordern, was könnte das für uns als Gemeinde bedeuten? Was könnte das für mich als Thomas Dörflinger bedeuten? Was könnte das für dich bedeuten? Ich möchte aber zu Anfang beten. Und ich glaube, wir haben auch durch die Chorusse, die auf den Gottesdienst, und ich denke mir, am Sonntagmorgen sitze ich auch manchmal bei uns in der Gemeinde und denke, wenn wir doch das wirklich alles leben würden, was wir da am Sonntagmorgen singen auch, und dass es auch Teil von unserem Leben ist, wenn der Montag kommt. Wenn am Montagmorgen am 6. Wecker klingelt, wir aufstehen müssen, unsere Hände Arbeit wieder tun dürfen, was ja auch ein Segen ist, dann ist alles zu berüchtigen, dass wir nicht nur am Sonntagmorgen singen, Gott ist gut alle Zeit, sondern ist auch am Montagmorgen gut alle Zeit. Ist am Dienstag gut, weil ich im Gottesdienst war und er hat vielleicht seine Montagmorgensdepression bekommen, weil der Wecker geklingelt hat oder was auch immer, dass wir das leben dort, wo wir leben. Und wir beten ja so oft und so gern, ja, Jesus, ich möchte ähnlicher werden. Und das ist die Herausforderung. Vater im Himmel, ich danke dir, dass du ein guter Gott bist. Ich danke dir, dass du uns von Herzen liebst und dass wir dich im Mittelpunkt haben. Herr Jesus, es geht heute Morgen um dich. Wir werden dich groß machen, wir werden dich verherrlichen. Danke, dass du alles unter Kontrolle hast, dass du jetzt beim Daniel im Urlaub bist, dass du hier bei uns bist und auch die anderen, die im Urlaub sind. Segne du sie, aber segne auch uns heute Morgen und danke, dass wir zusammen Gottesdienst feiern dürfen. Amen. Das ist doch gut, dass Jesus nie Urlaub hat. Der ist immer da, jeden Sonntag, 52 Sonntage, auch die zwei an 365 Tagen im Jahr. Jesus ist immer da und sagt nicht oder was auch immer. Okay, wenn ihr eure Bibel dabei habt, ich lese nach der neuen Genfer Übersetzung und da steht Folgendes. Wenn ich in Sprachen der Welt, oder erst in der 13, wer es noch aufschlagen müsst, aber ihr könnt auch gerne mitlesen von den Versen 1 bis 8 und dann noch der Vers 13. Wenn ich in den Sprachen der Welt oder mit Engelszungen reden könnte, aber keine Liebe hätte, wäre mein Reden nur sinnloser Lärm, wie ein dröhnender Gong oder eine und wüsste alle Geheimnisse und hätte jede Erkenntnis und wenn ich einen Glauben hätte, der Berge versetzen, aber keine Liebe hätte, so wäre ich nichts. Wenn ich alles, was ich besitze, den Armen geben und sogar meinen Körper opfern würde, damit ich geehrt würde, aber keine Liebe hätte, wäre alles wertlos. Die Liebe ist geduldig und freundlich, sie ist nicht neidisch oder überheblich. Liebe ist nicht selbstsüchtig. Sie lässt sich nicht reizen. Und wenn man ihr Böses tut, trägt sie es nicht nach. Sie freut sich niemals über Ungerechtigkeit, sondern sie freut sich immer an der Wahrheit. Die Liebe erträgt alles, verliert nie den Glauben, bewahrt stets die Hoffnung und bleibt bestehen, was auch geschieht. Die Liebe wird niemals aufhören. selbst wenn Prophetie, das Reden in unbekannten Sprachen und die Erkenntnis vergehen werden. Bleiben, aber am größten ist die Liebe. Mal bis dahin Gottes Wort. Und da kann man sich natürlich fragen, warum dieses Thema? Was hat das Thema mit mir zu tun? Da kann man sich ja mal ein paar Fragen stellen. Gott sagt eigentlich, auch was wir hier gelesen haben, eigentlich bin ich gar nicht so interessiert an deinem Opfer, an deiner Art, dass ihr mich liebt und dass ihr euch untereinander liebt. Und die erste Frage, mit der wir uns heute Morgen beschäftigen, was sagt denn Gott über die Liebe? Ich weiß nicht, ob man den Chorus auch kennt und gesungen hat in La. Gott ist die Liebe, kennen wir, haben wir in der Kinderstunde. Und die, die schon lange in der Gemeinde sind, haben das, hätte ich fast gesagt, mit der Muttermilch aufgesogen. Liebe. Die erste Antwort, und das haben wir im Text gelesen, in diesem zentralen Text aus 1. Korinther 13. Unser ganzes Leben ist nichts ohne die Liebe. Wir haben gelesen, wenn ich in den Sprachen der Welt oder mit Engelszungen reden könnte, aber keine Liebe hätte, wäre mein Reden nur sinnloser Lärm wie ein dröhnender Gong oder eine klingende Schelle. Wenn Sie auf eine Konferenz gehen. Was interessiert Christen, wenn sie zu einer besonderen christlichen Veranstaltung gehen? Was interessiert Christen, wenn sie in eine bekannte Gemeinde zu einem Gottesdienst gehen? Was interessiert sie am allermeisten? Sie interessiert, wer dort spricht. Wer predigt heute in diesem Gottesdienst? Wir schätzen es ja, wenn da vorne auf der Kanzel jemand steht, der ein guter Redner ist. Das ist verständlich, aber nicht das Entscheidende. Weil Gott beeindruckt nicht die Redegabe, die brillanten Gedanken, die guten Geschichten, die guten Anekdoten, die guten Vergleiche. Was Gott wissen will, ist, ob der Prediger die Menschen liebt, zu denen er spricht. Das ist Gott wichtig. Natürlich könnt ihr nachher sagen, Thomas, hast gut gepredigt. Das hoffe ich doch. Aber meine Frau, mein Sohn, meine Gemeinde, meine Arbeitskollegen, den Menschen dichten nach, wie gut ich über die Liebe gepredigt habe, sondern die gucken auf mein Leben und gucken, ob ich das lebe, was ich predige. Die gucken, ob ich Liebe auch lebe. Das ist für die viel entscheidender. Also wenn jemand in Not ist, fragt er nicht, wie gut kannst du predigen, sondern der fragt, wie kannst du meiner Not begegnen. Das ist das Entscheidende. Wir wissen unser Ganzes, wenn ich euch nicht lieben würde, wäre das nicht so entscheidend, dass ich heute Morgen da vorne stehe. Eine zweite Antwort, die Gott uns gibt. Auch ohne Liebe ist all mein Wissen nichts. Da schreibt Paulus, wenn ich die Gabe der Prophetie hätte und wüsste alle Geheimnisse und hätte jede Erkenntnis. Herr, wir möchten nicht alles wissen. Jetzt ganz gerne, was ihr alle denkt, gerade im Moment. Oder vielleicht auch nicht. Vielleicht kennst du dich in der Bibel gut aus. Vielleicht bist du sogar ein wandelndes Bibellexikon. Dich kann man fragen, was steht in 1. Korinther 14, Vers 5. Und du weißt sofort, was da drin steht. Du kannst Zusammenhänge erklären. Du bist ein wandelndes Lexikon. Du hast vielleicht sogar ein IQ von 135. Aber Gott sagt, ohne Liebe ist auch dein Wissen nichts. Und wir ahnen, wie recht Gott damit hat. Wir leben ja in einer Zeit, wo man so viel weiß wie noch nie zuvor. Wenn du etwas wissen möchtest und du hast einen Internetanschluss, brauchst du in keine Bibliothek mehr gehen. Nein. Und auf deinem Bildschirm steht alles drauf. Du kannst sogar wahrscheinlich heute Morgen gucken, wie viel Liter pro Quadratmeter es geregnet hat in La. Ob das jetzt wichtig ist oder nicht, ist vielleicht für die Landwirte, für mich jetzt persönlich nicht so. Und trotzdem bleiben doch die Probleme in der Gesellschaft eben noch gleich. Obwohl man mehr weiß, haben sich doch die Probleme nicht verändert oder sind die Probleme kleiner geworden. Sondern wir, in der Gesellschaft geht es immer noch um Streit, um Kriminalität, um Missbrauch, um Gewalt. Du kannst zwar eine Statistik aufrufen, aber mehr auch nicht. Und die Bibel geht noch weiter. Ohne Liebe ist auch mein Glaube nichts. Und da sagt Paulus auch, und wenn ich einen Glauben hätte, der Berge versetzen könnte, aber keine Liebe hätte, so wäre ich nichts. Das ist doch heftig, große Glaube. Gott beeindruckt nicht mal, wenn ich einen Glaube hat, der Berge versetzen würde. Wenn ich dabei die Liebe verletzen würde. Und Jesus möchte, Gott möchte, der Vater im Himmel möchte, dass wir ein Leben der Liebe leben. Und wir wissen doch, wie viel Schaden so ist doch auch unter uns in Gemeinde entstanden. Wie viele suchende Menschen sind doch schon erschreckt worden, weil man sie durch... Die erste Frage ist doch nicht, wenn wir Menschen begegnen, ob er das Richtige glaubt, sondern die wichtigste Frage ist, kann ich sein Herz erreichen? Und wir gewinnen Menschen immer dann, wenn wir nicht das Argument gewinnen, sondern das Herz. Und es gibt auch im Neuen Testament einen Vers, der das auf eine ganz, vielleicht mag da einer denken, was hat das denn mit dem Thema zu tun, aber du glaubst, dass es nur einen Gott gibt. Du tust wohl daran. Auch die Dämonen glauben es und zittern. Also die Dämonen wissen, dass es einen Gott gibt, aber es nützt ihnen nichts, weil sie keine Liebe haben, weil sie Gott nicht lieben, weil sie ihm nicht nachfolgen wolle oder könne. Und vielleicht gibt es auch Leute, die sagen, ich habe meinen persönlichen Glaube. Den geht niemand was an. Kennst du das auch, das Argument, wenn du über den Glauben sprichst? Und nicht über den Glauben. So, ich und mein Glaube, das ist so ganz was ganz Privates. Wenn du mit dem Glauben kommst, heißt es, Thomas, mach mal 3 Schritte zurück. Und dann können wir vielleicht drüber reden. Aber vielleicht gibt es auch manche Christen. Und auch Christen gibt es, die manchmal sagen, ich brauche keine Gemeinde. Aber wisst ihr, das ist verkehrt. Weil wirklicher Glaube hängt mit Gemeinschaft zusammen. Und da gab es mal früher einen Chorus, der heißt, warum Gott's denn nicht als Solo-Christ? Also auf Hochdeutsch-Badisch übersetzt würde es heißen, warum kannst du nicht als Einzelchrist alleine leben? Weil wir uns brauchen. Stell dir vor, wir Pastoren und hätten keine Gemeinde. Was würden wir machen? Was wären wir ohne unsere Brüder und Schwestern? Guck mal, in Großstädten, ich glaube in Zürich ist eine Stadt, gibt es 50% sind Single-Haushalte. Jetzt sage ich, also die alleine leben. Das heißt jetzt nicht, dass die keine Freunde haben, aber das sagt doch was aus. Also wir sind berufen, ich brauche mein Gegenüber. Ich brauche meine Frau am Morgen, die sagt, dein Hemd sitzt richtig oder was auch immer oder hast dran gedacht. Wir brauchen einander, wir sind zur Gemeinschaft berufen und mit der Liebe, die wir füreinander haben. Weiter Bibelvers. Wer nicht liebt, der hat Gott nicht erkannt, denn Gott ist Liebe. Also wer nicht liebt, kennt Gott nicht. Und noch eine vierte Antwort, die wir im Wort Gottes lesen können. Also wir wissen, Liebe ist unverzichtbar. Und ohne meine Liebe ist auch mein ganzer Einsatz, den ich für Gott... Hier sagt Paulus, wenn ich alles, was ich besitze, den Armen geben und sogar meinen Körper opfern würde, damit ich geehrt würde, aber keine Liebe hätte, wäre alles wertlos. Das ist mal eine Herausforderung. Da können wir doch sagen, ja, lieber Heiland, beeindruckt es nicht. Ich gebe schon seit über 30 Jahren meinen Zehnten und gebe sogar noch was ins Opferraum. Und ich spende sogar für Afrika. Und ich bin jeden Morgen freundlich. Und wir wissen, nicht alles, was wir hergeben oder auch verschenken, hat mit Liebe zu tun. Manchmal verschenken wir aus Pflichtgefühl. Jemand hat uns eine CD geschenkt oder einen Duschgel. Was machen wir? Wir schenken ihm zum Geburtstag auch eine CD oder ein Duschgel. Eigentlich hätte ich es mir dann selber schenken können. Oder wir verschenken, um unser schlechtes Gewissen zu beruhigen. Das passiert auch, wenn plötzlich der Mann mit einem Blumenstrauß vor der Türe steht. Oder Eltern geben großzügige Geschenke an ihre Kinder, um ihr schlechtes Gewissen zu beruhigen, weil sie keine Zeit für ihre Kinder haben. Und manchmal verschenken wir auch, um andere Menschen zu beeindrucken, um auf uns aufmerksam zu machen. Aber das hat nicht wirklich was mit Liebe oder Bestechung. Wie gesagt, jeder Vers, den wir im 1. Korinther 13 lesen, ist wunderbar, kann man auf Hochzeiten gut predigen, aber es ist doch auch eine unglaublich große Herausforderung für uns. Weil die Liebe der höchste Wert in unserem Leben ist. Wir wissen, aus Liebe zu uns ging Jesus ans Kreuz. Aus Liebe hat er uns erlöst. Aus Liebe hat er uns befreit, herstellen, damit wir zu der Person werden, die Gott sich vorgestellt hat. Und in dem Prozess sind wir drinne. Und das führt natürlich auch zu einer zweiten Frage. Ach, das habe ich euch noch wollen sagen. Denn so hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ein ewiges Leben hat. Das lernen wir, wenn wir uns frisch bekehren, auswendig. Das ist ein guter Lernvers, Johannes 3, Vers 16. Was ist nun diese Liebe? Wir wissen, man kann dieses Wort Liebe auch missbrauchen oder es wird missbräuchlich verwendet. Als ich mich für die Predigt vorbereitet habe, habe ich von einem Pastoren gehört, der hat mal in einer Internetsuchmaschine dieses Wort, wie viele Einträge er gefunden hat. 38 Millionen. Und als er dann so ein bisschen recherchiert hat, hat er gemerkt, eigentlich haben all diese Begriffe oder all das, was da drin steht, hat mit Liebe gar nicht so viel zu tun, sondern eher mit Sexualität, mit Leidenschaft. Dann hat er mal 337 Millionen Einträge gefunden. Ist doch interessant. Und wir sehen, das meiste hat mit wirklicher Liebe gar nichts zu tun. Und das bedeutet, die Gesellschaft weiß mehr über Sex wie über Liebe. Und das ist doch traurig. Aber was sagt Gott dazu? Habt ihr sicher das Gebot Gottes, dass ich liebe? Ich beweise euch. Ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr einander lieben sollt, damit, wie ich euch geliebt habe, auch ihr einander liebt. Also sich gegenseitig lieben ist alternativlos. Und vielleicht denkt jetzt der eine oder andere, ja, was ist denn das? Das geht doch gar nicht. So wie ich auch niemand befehlen kann, fühl dich gut. Sei glücklich. Also, wenn einer von uns hier reingekommen ist, was ich nicht denke, und der ist unglücklich, würde es ihm nicht viel nützen, wenn ich sage, sei glücklich. Der würde sagen, Thomas, schön, bet lieber für mich, aber ein Gefühl. Sind wir uns da einig? Liebe ist zunächst mal kein Gefühl, weil Gefühle kann man nicht befehlen. Aber Jesus sagt, liebt einander. Und wenn wir das berücksichtigen würden, würde es in unseren Familien und in Ehen in Deutschland anders aussehen. Vielleicht würde es auch das Miteinander in der Gemeinde einfacher machen. Wenn wir das begreifen, Liebe ist nicht mal primär ein Gefühl. Und dann macht man auch die Erfahrung, Liebe ist kein Gefühl, aber es bewirkt Gefühle. Ich habe es auch schon festgestellt. Das ist auch ganz wichtig, damit wir das verstehen, wie Ehe funktioniert. Wenn man so in einschlägigen oder in Zeitschriften liest oder auch in Fachbüchern, warum wird denn Ehe geschieden? Weil Partner bleiben. Aber das ist falsch gedacht. Falsch herum. Wenn wir Gott gehorchen, fangen wir an zu lieben. Und dann stellt sich auch wieder das Gefühl ein. Liebe ist ein Gebot. Und wisst ihr, und da können wir Christen uns nicht rausreden und sagen, lieber Heiland, ich habe halt keine Liebe. Für Bruder A, für Bruder B, ja, aber für Schwester C, die ist immer so schräg drauf, die kann ich nicht wirklich lieben. Im 5. Kapitel steht, dass die Liebe Gottes in unsere Herzen ausgegossen ist. Und es steht nicht im Konjunktiv, sondern es steht als Fakt drin. Da steht nicht drin, wenn du einen ganz guten Tag hast, dann ist die Liebe Gottes ausgegossen in dein Herz, sondern die Liebe Gottes. Also wenn du für jemanden keine Liebe hast, Gott schenkt sie dir. Weil ihr gebt mir doch recht, so bei manchem Zeitgenossen, der uns im Leben begegnet, aber Gott macht's. Mein, dass er mich liebt, ist ja klar, ich bin ja ein toller Hecht. So denken wir über uns selber, oder? Oder sage ich da was Verkehrtes? Also wegen mir musste Jesus ans Kreuz, weil das wäre der Himmel wäre arm dran, wenn es mich im Himmel nicht gäbe wird. Oder dich. Zweiter Punkt. Ich entscheide mich zu lieben. Wir können entscheiden, ob ich liebe oder nicht. Wir stehen immer vor der Wahl. In der Bibel kann man Folgendes lesen. Die Liebe soll unser höchstes Ziel sein. Den Vers kannst du merken als Lernvers. Die Liebe ist unser höchstes Ziel. So steht es in der Neuen Leben über. Liebe ist nicht kontrollierbar. Die überfällt einem ganz plötzlich und dann kann man nichts mehr anders machen. Aber das ist nicht Liebe, sondern es wäre Lust oder Sympathie. Liebe ist nun mal keine Frage von Sympathie, sondern von einer Willensentscheidung. Wie anders könnte Gott sonst uns lieben? Gott sagt zu dir und zu mir, ich liebe dich. Und warum macht er das? Weil er sich von Ewigkeit her entschieden hat, uns zu lieben. Er hat nicht gesagt, auch heute ist Montag. Heute bin ich mal anders drauf. Er liebt uns. Er hat diesen Entschluss von Ewigkeit getroffen. Von Ewigkeit her getroffen. Die dritte Antwort. Liebe hat natürlich auch mit meinem Tun zu tun. Liebe ist etwas, das man macht, ist eine Tat, ist eine Aktion. Die Bibel beschreibt so ungefähr Folgendes. Meine Kinder, unsere Liebe darf sich nicht als echt und wahr sich erweisen. Also meine Liebe darf sich jetzt nicht erschöpfen in Worten. Die sind natürlich auch wichtig, keine Frage. Wir singen ganz viele schöne Lieder über die Liebe Gottes. Wir kennen gute Geschichten und gute Gedichte und Verse über die Liebe. Herz auf, keine Frage, das brauchen wir. Aber die Frage ist doch auch an uns Ehemänner, an euch Ehefrauen, wann habt ihr eurer Frau, eurem Mann das letzte Mal gesagt, dass ihr ihn liebt? Ich hoffe doch heute Morgen. Wenn nicht, dann wird es Zeit, denke ich. Oder wir Eltern, wann sagen wir unseren Kindern, dass wir sie lieben? Wenn sie vielleicht klein sind, sage ich dann auch noch meiner Mama, meinem Papa, hey, ich liebe dich von Herzen. Ich bin froh, dass es dich gibt. Ich bin froh, dass ich dich habe. Auch da gibt es die Möglichkeit dazu. Und auch für Kinder ist doch gut, wenn sie ihren Eltern sagen, das geht doch unser Herz auf als Eltern, wenn unsere Kinder uns sagen, hey, ich hab dich lieb. Und wenn sie erwachsen sind, kennen sie auch unsere Marken. Weißt du, wenn sie 3 und 5 sind, bist du der Held im komischen Alter. Wenn sie erwachsen sind, wissen sie auch deine Schwächen und deine Stärken. Und dann ist doch toll, wenn Kinder uns sagen, hey, ich liebe dich. Auch bei unseren Eltern ist es so. Wir haben ja auch mitgekriegt, wo unsere, die Schwächen unserer Eltern sind. Aber auch in unseren Freundschaften, dass wir unseren Freunden mal sagen, was es uns bedeutet, dass wir das auch mal sagen, hey, das ist ein Geschenk, dass ich dich kenne. Denn die unverzichtbare Konsequenz von Liebe ist, es darf nicht bei Worten bleiben, sondern es darf eine Tat folgen. Weil Liebe will helfen, will sich einsetzen, möchte dem anderen zur Seite stehen. Sprecht doch darüber, denkt darüber nach. Wo will Gott, dass wir unsere Liebe zeigen? Vielleicht ist mal wieder ein Anruf in der kommenden Woche dran. Ein Besuch beim Nachbarn. Zeit für Ehe und Familie. Wie oft sind wir so unter Strom, so im Vollgas und auch vielleicht für die Sache Gottes unterwegs und vergessen unseren Nächsten. Deshalb nochmal der Vers. Meine Kinder, unsere Liebe darf sich nicht in Worten und schönen Reden erschöpfen. Sie muss sich durch unser Tun als echt und wahr erweisen. Und die vierte Antwort, Liebe bedeutet auch Hingabe. Gott für uns hat erkannt und geglaubt, Gott ist Liebe und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm. Hingabe bedeutet zu lieben in guten und schlechten Zeiten. Und ich habe in der Vorbereitung auch eine Geschichte gefunden, die ich euch gerne vorlesen möchte. Von einem Ehepaar aus einer amerikanischen Gemeinde. Der Mann heißt Neil und seine Frau. Und der Neil sagt Folgendes. Rubin und ich trafen uns 1993 zum ersten Mal in der Saddleback-Gemeinde. Rubi hatte den Willkommensdienst für den Sonntagmorgen-Gottesdienst und die Gebetskarten übernommen. Und ich gehörte zu der Zeit dem Hausmeister-Team an. Wir waren knapp ein Jahr miteinander verlobt. 1994 heirateten wir in der Gemeinde. Pastor Doc Fields hat unsere Ehe in diesen 5 Jahren. Und am 22. Januar 1999 küsste ich Rubi zum Abschied am Morgen, als sie sich auf dem Weg zur Arbeit machte. Und ich bin zu meiner Mutter gefahren, um einige Dinge für sie zu erledigen. Ich bekam um 16.30 Uhr einen Anruf am Freitagnachmittag von einem ihrer Mitarbeiter, der mir sagte, dass sie so einen starken Kopfschmerz hätte, dass sie ein Haus befänden. Dann ist der Neil ins Krankenhaus gegangen. Als der Chirurg herauskam, kam er zu mir und sagte, dass die Computertomographie massive Blutungen zeigte. Er gebe ihr selbst bei einer Operation nur eine 50%ige Überlebenschance. Dr. Palmer kam heraus zu mir und sagte, ich weiß nicht, was wir jetzt passieren wird. Ihre Frau liegt im Koma. Wir müssen jetzt abwarten und es jeden Tag beobachten. Eines Nachmittags um Heilung für Ruby, dass er sie aus dem Koma erwecken sollte. Ich öffnete meine Augen und sah, dass Rubys Augen offen waren und sie sah mich an und sagte, ich liebe dich, ich habe Durst. Ich habe gelacht und habe geweint, als ich sah, dass Gott ein Wunder in unserem Leben vollbracht hatte. Ruby blieb für 3 Monate im Krankenhaus und wurde dann nach Hause entlassen. Ich brauchte eine Vollzeitpflege für sie, die bei uns war. Eines Tages kam sie zu mir und sagte, dass sie wieder zurück zu ihrer Familie müsse. Zu diesem Zeitpunkt empfand ich, dass ich Rubys Pflege übernehmen sollte. Das teilte ich dem Hausmeister-Team mit. Ich helfe Ruby jeden Morgen aufstehen, wasche sie und ziehe sie an. Wir arbeiten zusammen als ein Team. Wir frühstücken zusammen, wir haben unsere stille Zeit zusammen, wir lesen gemeinsam die Bibel. Ein paar Tage in der Woche gehen wir gemeinsam zur Therapie und Begrüßungsteam am Samstagnachmittag Gottesdienst. Wenn man durch so eine Situation wie Ruby und ich geht, dann braucht man eine Kleingruppe, die wie eine Familie eng zusammenhält. Das ist unsere Kleingruppe für uns wirklich. Einfach füreinander da sein, Liebe und Unterstützung füreinander zu zeigen. Ich bin so dankbar, dass wir unsere Gruppe als echte Unterstützung haben dürfen. Es gibt Zeiten bei uns, in denen einfach alles auseinander, sehe das Lächeln auf ihrem Gesicht, fange an zu lachen und sage, Herr, du hast Ruby in mein Leben gebracht. Du wusstest, als wir uns zum ersten Mal trafen, was passieren würde und wo wir heute stehen würden. Und wir betrachten jeden einzelnen Tag und danken dir für alles, was du uns gegeben hast und für das, womit du uns noch segnen wirst. Ich könnte nicht um mehr bitten, als dass wir auch als das, was wir haben. Der behandelnde Doktor, in den meisten Fällen, in denen es zu lebenslangen Schäden und Behinderung kommt, halten das junge Ehe nicht aus. Für den gesunden Partner wird oft die Belastung so stark, dass er den Kranken verlässt. Aber in diesem Fall hat der Mann seine Frau buchstäblich gesund geliebt. Ich habe so eine Liebe noch nie erlebt. Aus eindrücklicher hätte ich es nicht sagen können und predigen können. Das bedeutet Hingabe und Liebe zu haben. Auch diese Liebe schenkt. Gut, was bedeutet es vielleicht auch für uns als Gemeinde? Wir wissen, Liebe ist ja, so ein, ist ja eine grundsätzliche Botschaft des Evangeliums. Seit Verkündigung des Evangeliums wird die Gemeinde belehrt, dass sie sich lieben sollen. Den Vers, ersten Vers habe ich schon mal gelesen. So wie ich euch geliebt habe, so sollt auch ihr einander lieben. Eure Liebe zueinander wird der Welt zeigen, dass ihr meine Jünger seid. Das ist das Gebot Jesu. Und das ist für mich so eine spannende Frage. Ich kann ja nur für die Gemeinde in Säckingen sprechen. Aber erkennt man, kennt die Welt draußen, erkennt sie uns an diesem Kennzeichen, dass wir einander lieben. Also die Liebe zueinander, die Visitenkarte für die Zugehörigkeit zur Gemeinde. Die Liebe zueinander macht sichtbar, dass wir zu Jesus gehören. Das ist so ein Markenzeichen der Christen. Die Liebe untereinander, man könnte auch sagen, die Liebe zueinander. Und lasst uns daran schaffen, dass wir kein schlechtes Zeugnis abgeben durch Streitereien in der Vorstellung von Gott für uns als Gemeinde. In 1. Johannes 2,10 steht auch, doch wer seine Geschwister liebt, lebt im Licht und bleibt im Licht und ihn nichts kann ihn zu Fall bringen. Also wenn ich meine Geschwister liebe, lebe ich im Licht. Und nichts bringt mich zu Fall. Zu beachten ist vielleicht auch noch ein Punkt, Stellung, wie er sich die Liebe innerhalb der Gemeinde vorstellt. Und mit dieser Vorstellung messen wir daran, gibt es Liebe in der Gemeinde oder gibt es sie nicht. Und oft misst man es ja nur daran, wie viel Liebe mir persönlich entgegengebracht wird oder meine Vorstellung, wie viel Liebe mir die Gemeinde entgegenbringen sollte. Und wenn mir, nach meinem, kommt man zu dem Urteil, in der Gemeinde gibt es zu wenig Liebe. Man kommt zu dem Urteil, man liebt sich offenbar nicht untereinander in dieser Gemeinde. Aber man vergisst dabei, wir sind aufgerufen, uns untereinander zu lieben. Also ich darf Liebe nicht daran messen, wie viel ich empfange, wie viel mir gegeben wird. Ich bin aufgefordert, die anderen zu lieben und ein Beispiel zu geben. Und zu lieben bedeutet, dass unsere Liebe Hände und Füße bekommt, dass wir uns in andere investieren, dass wir am Leben der anderen teilhaben. Lieben heißt Hand anlegen, den Kopf für den anderen hinheben. Lieben heißt auch zu verzichten und Opfer zu bringen. Abschließend möchte ich mit ein paar Empfehlungen. Wir können in der Liebe wachsen, in der falls es auch keine Kleingruppen in eurer Gemeinde gibt, aber ihr habt sicher Menschen, mit denen ihr euch öfter trifft, mit denen ihr öfters austauscht. Und das ist doch eine gute Möglichkeit, Liebe miteinander zu teilen, eine gute Möglichkeit auszutauschen über das Thema, wo man über Schwächen und Stärken reden kann. Ich brauche doch einen Ort, wo Menschen für mich beten, wo ich mal sagen kann, da habe ich eine Not. Ist, ich bin nicht sehr geduldig. Deshalb steht ja schon in der Bibel, Geduld aber tut Not, liebe Brüder. Und ich bin ja auch ein Bruder. Also von dort her kann ich mich im Wort Gottes wiederfinden. Und ich musste in meinem Leben feststellen, Es gibt Menschen, die Dinge langsamer tun wie ich und ich darf mich da nicht zum Maßstab machen. Vielleicht bin ich ja ein Durcher, nervt das vielleicht. Aber wenn ich doch austauschen kann, da habe ich eine Schwäche. Bitte bete für mich. Und wenn ich eine Stärke habe, wo ich andere Menschen unterstützen kann, das brauchen wir da alle. Da können wir in der Liebe zueinander wachsen. Ihr werdet auch nicht zu jedem in der Gemeinde die gleiche Beziehung haben, zu allen gleich. Das funktioniert nicht. Deshalb ist, wir können auch wachsen durch den Nachdenken über das gehörte Wort in der Predigt. Deshalb ist gut, wenn man sich in der Predigt Notizen macht, dass man auch darüber nachdenkt, was hat mich denn jetzt herausgefordert? Es geht doch nicht nur darum, dass ich sage, die Predigt hat mir gefallen, ja oder nein, die Predigt war gut, ja oder nein, sondern die Frage ist doch, wo bin ich herausgefordert? Was darf ich in meinem Leben denn ändern? Wort. Wir hören es doch hier. Und ein Vers, der dich nächste Woche begleiten darf. Die Liebe soll euer höchstes Ziel sein. 1. Korinther 14. Selbst für die, die nicht so gerne auswendig lernen, das ist ein Satz, den kann man sich merken. Okay. Da sage ich jetzt, bedanke mich, dass ihr so geduldig mir zugehört habt. Und ich möchte einfach noch beten. Für uns als Gemeinde, für uns als Christen, dass wirklich die Liebe, die Gott in unser Herz gelegt hat, unser Markenzeichen ist, auch untereinander. Herr Jesus, ich danke dir auch für diesen Morgen. Ich danke dir, dass wir lernen dürfen in dem Wort, was Liebe bedeutet. Und ich danke dir, dass du uns so ganz genau zeigst, wie du zu Liebe. Herr, durch uns dieses Gebot gehe. Danke, dass wir Liebe auch unterlegen dürfen, nicht nur mit Worten, sondern auch mit Taten. Ich danke dir, dass Liebe auch Hingabe bedeutet. Aber ich danke dir, dass deine Liebe in unsere Herzen ausgegossen ist. Du weißt ja heute Morgen, wer eine Not hat, begegne ihr Jesus. Hilf dir auf. Du weißt, wenn Menschen heute Morgen krank sind, rühre du ihre Leben an. Und danke, Herr Jesus, dass auch die Welt erkennen kann, an uns Christen, dass wir und nicht, dass wir uns streiten über Kommas und Punkte, wie man richtig glaubt und wie man richtig betet, sondern Herr, dass wir einander lieben, dass wir füreinander da sind, dass wir einander unterstützen. Danke, dass du heute Morgen auch der Schwache begegnest. Danke, dass du der Starke begegnest. Und danke, dass wir dich loben und ehren dürfen, Jesus. Amen. Ich wünsche euch Gottes Segen und ich habe euch lieb.